Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Reinhardt.
Ein Anruf für Sie, Kommissarin.
Ah, danke. Montalbano.
Ein wenig kauzig und eigenbrötlerisch war er, dieser Kommissar Montalbano. Und vielleicht steckte auch eine gute Portion des Erfinders in dieser Figur. 27 Bücher hat Andrea Camilleri über den Kommissario geschrieben, mit dem ihm ein später dafür internationaler Erfolg gelang. In 120 Sprachen wurde die Geschichten übersetzt, 30 Millionen Exemplare verkauft. Heute ist Andrea Camilleri im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben und Maike Albert erinnert an einen Schriftsteller, der vor allem in den letzten Jahren eine laute Stimme gegen den Rechtsruck in Italien war und eine sehr tiefe.
Ich wollte nicht einen dieser amerikanischen Polizisten erfinden, die morgens um 5 einen Baseball an den Kopf kriegen, um 7 den ersten Schusswechsel überstehen, um 8 jemanden verprügeln und um 10 mit einer Blondine ins Bett steigen. Eine Uhrzeit, um die jeder normale Mensch sich am liebsten gar nicht bewegen würde. Mein Kommissar sollte jemand sein, den man gerne zu sich nach Hause einlädt. Jemand, der seinen Kopf benutzt und der nach der Wahrheit sucht, nicht nach Gerechtigkeit, was etwas ganz anderes ist.
Montalbano heißt Andrea Camilleris bärbeißiger Ermittler und er ist das berühmteste Geschöpf des sizilianischen Schriftstellers, der 1925 in Porto Empedocle geboren wurde und seit den 50er Jahren in Rom zu Hause war. Camilleri hatte sein Leben lang als Theater-, Hörfunk- und Fernsehregisseur gearbeitet und an der Schauspielakademie Regie unterrichtet, bis er im Pensionsalter einen Kommissar erfand, der ihm in seiner Hartnäckigkeit, dem abgründigen Humor und der Vorliebe für gute Küche nicht unähnlich war. Über Nacht wurde Camilleri zum Bestsellerautor. Inmitten einer Krise der Institutionen schien sich das italienische Publikum nach moralischer Eindeutigkeit und Wertmaßstäben zu sehnen, wie Montalbano sie verkörperte.
Mein Montalbano-Krimi, das kalte Lächeln des Meeres, hat eine große Kontroverse ausgelöst. Und zwar nicht literarischer, sondern politischer Natur. Denn Montalbano steht einem neuen Einwanderungsgesetz extrem kritisch gegenüber. Er kritisiert außerdem die Vorgehensweise der Polizei auf dem G8-Gipfel 2001 in Genua. Montalbano ist mittlerweile sehr müde und hat Lust, alles stehen und liegen zu lassen. Dieser Roman war stärker in der Realität verankert als früher.
Neben seiner Krimiserie verfasste Camilleri zahlreiche historische Romane, in denen es um die Bedingungen der Macht, die Folgen der nationalen Einigung und die Auswüchse der Mussolini-Diktatur geht. Allen Globalisierungsmoden zum Trotz beharrte er auf seiner Sicilianità und porträtierte den Menschenschlag der Insel mit zärtlicher Verschmitztheit. Ohne seine Arbeit auf der Bühne hätte er vielleicht nie zu schreiben begonnen.
Es war so, als hätten sich nach 25 Jahren als Regisseur so viele Geschichten in mir angesammelt, die erst dann ans Licht kommen konnten. Es sind Romane daraus geworden und auch das hängt mit der Theatererfahrung zusammen. Die Inszenierungen waren gewissermaßen die Voraussetzung, denn sie haben mir eine ganz bestimmte Technik vermittelt. Wenn ich zum Beispiel für einen Roman eine Figur brauche und bemerke, dass es eine junge Frau von etwa Mitte 20 sein soll, dann lasse ich sie zuerst einmal sprechen. Ich habe noch keine Vorstellung davon, wie sie aussieht, aber ich weiß, wie sie sich ausdrückt und schreibe einen Dialog. Und daraus entnehme ich dann, was das für eine Person ist, wie sie äußerlich beschaffen ist. Das ist natürlich eine Schreibform, die aus der Dramatik kommt.
Andrea Camilleri war immer auch ein politischer Kopf. In Essays und Zeitungsartikeln machte er unermüdlich auf die schleichende Unterhöhlung demokratischer Prinzipien unter Berlusconi aufmerksam. Die Popularität seines Kommissars nutzte er aus, um Ideen unter die Leute zu bringen. Denn Andrea Camilleri hing einem altmodischen Verständnis seines Berufes an.
Die Rolle des Schriftstellers könnte sich in Zeiten wie diesen sehr wohl ändern. Die Versuchung ist eben, und ich kann das gut verstehen, dass man sich in den Elfenbeinturm zurückzieht und sagt, gut, an diesem Punkt erzähle ich ganz einfach meine Geschichten und gute Nacht. Meine Position ist das nicht. Ich kann nicht einfach meinen Bauchnabel betrachten und die Geschichte der Betrachtung meines Bauchnabels erzählen. Danach ist mir nicht zumute. Es entspricht mir nicht. Ich glaube, der Schriftsteller ist insofern wichtig, als dass er die Geschehnisse nicht verändert, denn das kann er nicht, aber beobachtet, wahrnimmt und seine Interpretation darlegt. Der Schriftsteller muss das Chaos interpretieren.
Maike Alba zum Tod des italienischen Schriftstellers Andrea Camilleri, dem Erfinder des Kommissar Montalbano. Der Verlag hat heute angekündigt, dass Camilleri das Ende des Kommissars schon vorbereitet hatte. Das Manuskript lag in der Schublade und sollte nach seinem Tod veröffentlicht werden. Und so viel hat er immerhin verraten. Montalbano wird gehen, verschwinden, aber ohne zu sterben. Seit Montag wird im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum bei einer Konferenz darüber nachgedacht, wie in den Museen mit dem kolonialen Erbe umzugehen ist. Ich habe den Eindruck, dass die Diskussion in Deutschland sehr viel breiter und tiefer ist als in Frankreich. Das sagte der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr dort gestern. Sarr hatte letztes Jahr zusammen mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy im Auftrag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen Restitutionsreport verfasst, der die Rückgabe aller Objekte forderte, die unrechtmäßig nach Frankreich kamen. Auch in den deutschen Museen, vor allem den ethnologischen, befinden sich unzählige solcher Objekte. Mittlerweile gibt es eine klare Positionierung der Bundesregierung dazu, außerdem einen Leitfaden des Museumsbundes und eine Debatte, die über das Feuilleton hinausgeht. Was nun in Köln bei der Konferenz Museum Collections in Motion besprochen wurde, welche neuen Erkenntnisse es gibt, darüber möchte ich nun mit Nanette Snoop sprechen, Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums in Köln. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Abend.
Die Debatte um die Rückgabe, die wird ja nun seit 3-4 Jahren doch recht intensiv geführt. Was sind denn die neuesten Erkenntnisse nach der Konferenz?
Nach dieser Konferenz hier im Rautenstrauch-Jost-Museum, ich glaube, es war ein der wichtigsten Symposien, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, glaube ich, weil was das Besondere daran ist, dass wir so viele Denker aus dem globalen Süden eingeladen haben. Und ich denke, das war sehr, sehr wichtig, dass viele Historiker oder Ethnologen, Philosophen aus Südafrika, Senegal, Uganda, Nigeria, Neuseeland, Brasilien wirklich an diese Diskussion aktiv aktiv teilgenommen haben. Ich denke, das war extrem wichtig. Und ich hoffe, dass wir das natürlich auch weitermachen können in den kommenden Jahren.
Einer dieser afrikanischen Wissenschaftler war Felwine Sarr. Ich hatte ihn gerade schon erwähnt. Der hat Deutschland eigentlich gelobt. Aber man muss auch sagen, es hapert bei der Rückgabe ja auch ganz entschieden an der Dokumentation der Objekte. Vieles liegt in Depots, ohne lückenlosen Lebenslauf sozusagen. Was macht man denn nun damit?
Naja, deswegen reden wir natürlich so unglaublich viel über Provenienzforschung. Das ist eigentlich die Geschichte, der Erwerbkontext der Objekte, die wir in unsere Sammlungen haben. Und da gibt es natürlich sehr viel Bedarf, insbesondere für deutsche Museen. Da kann man sagen, dass zum Beispiel holländische Museen oder Museen in Frankreich weiter sind. Die haben seit langer Zeit schon ihre Sammlungen digitalisiert. Daran arbeiten wir heute. So, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, aber doch in den letzten 2-3 Jahren, da es viel mehr Sensibilität ist für diese Frage der Dekolonisierung, der Entkolonisierung und auch für diese Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und dass man dadurch auch mehr Provenienzforschung machen müsse, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren sicher große Schritte machen können.
Es geht ja auch um Kooperation mit afrikanischen Kuratoren, Wissenschaftlern oder Experten. Wenn die jetzt hier ins Museum kommen, dann sind das ja oft auch sehr emotionale Situationen. Wie wichtig sind denn diese Objekte in unseren Museen für das kulturelle Gedächtnis und Selbstverständnis Afrikas?
Ja, ich denke, diese Objekte haben alle ihre eigene persönliche Geschichte. Und ich denke, wir Direktoren, Kuratoren in Museen, manchmal vergessen wir auch diese emotionale Beziehung, die man haben kann mit diesen Objekten. Es gibt viele sakrale Objekte, Schutzobjekte. So, die Objekte haben auch immer noch eine Bedeutung in diese Herkunftsgesellschaften. Und deswegen ist natürlich auch eine aktive Kooperation und eine aktive Einbeziehung mit den Source Societies, mit diesen Gemeinschaften, natürlich extrem wichtig.
Wie könnte die denn aussehen?
Wie könnte das aussehen? No, ich glaube, schon gestern hatten wir eine sehr emotionale Geschichte von einer Künstlerin, Cynthia Schimmen, die kommt aus Windhoek, aus Namibia, und die hat zum Beispiel in den berlinischen ethnologischen Sammlungen geforscht und hat wirklich mit uns darüber geredet, wie emotional das war, als sie diese Objekte entdeckt hat. Auf eine andere Ebene können wir natürlich als Museum natürlich auch gemeinsame Ausstellungen machen. Wir müssen viel mehr auch diese Leute aus diesen Herkunftsländern natürlich auch einladen, hier nach Köln, dass sie auch ihre Sammlung hier bearbeiten können. Und so, das machen wir eigentlich auch. Das macht das Rauschach-Jochum-Museum auch schon seit einiger Zeit. Aber in den nächsten Jahren, in 2021, machen wir eine Ausstellung mit das Museum aus Nairobi, die hier kommt und unsere kenianische Sammlung studiert und erforscht. So, das ist eine richtige Kooperation. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit das Museum in das Museum für in Hokkaido, ein Ainu-Museum. Das ist eine Minderheit in Japan, die mit uns gemeinsam die Sammlung der Ainu hier zum Beispiel auch erforscht. Und daraus entsteht dann natürlich auch eine Ausstellung. So, wir sollten viel mehr von solchen Forschungs- und Ausstellungsprojekten gemeinsam machen. Und dann natürlich hoffe ich als Direktorin, dass unsere Sammlungen natürlich viel mehr zirkulieren können. Und
Frau Schnupp, uns geht leider
Länder
die Zeit aus.
Ja.
Entschuldigung.
Ja,
Nanette Schnupp, Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums in Köln, über die Tagung Museum Collections in Motion, die heute zu Ende gegangen ist. Wenn man über die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in Deutschland spricht, dann markiert der Bau des Humboldt-Forums eher ungewollt einen Wendepunkt, denn damit wurde auch der Öffentlichkeit klar, dass diese Aufarbeitung unzureichend ist oder gar nicht stattgefunden hat. Wendepunkte, so heißt auch unsere Gesprächsreihe in diesem Sommer, in der wir Schriftsteller oder Musiker befragen, welche Wendepunkte es in ihrem Schaffen gab, aber wir blicken auch in die Geschichte und fragen nach Zäsuren. Wenn wir uns die gegenwärtigen Probleme ansehen, Klimawandel zum Beispiel oder Menschen auf der Flucht, dann ergeben sich überraschende Parallelen zum Jahr 1979. Über dieses Jahr hat der Historiker Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, ein Buch geschrieben, denn globalgeschichtlich ist 1979 ein bedeutsamer Wendepunkt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, braucht man erst einmal mehr Abstand von der Geschichte, um zu sehen, wo die historischen Zäsuren wirklich sind?
Nein, es gibt Zäsuren, sogenannte Erfahrungszäsuren, die spüren Menschen sofort. Im Vollzug ist ihnen klar, dass die Welt sich ändert und das bleiben dann noch entsprechende Zäsuren. Und insofern ist 1989 für die Deutschen eine ganz entscheidende Zäsur, nämlich für die Ostdeutschen. Hier ändert sich die Welt, das ist allen klar und das bleibt auch der Bezugspunkt in Erinnerung. Vor der Wende und nach der Wende, so unterscheiden Ostdeutsche auch heute noch ihre Lebenserfahrung. Aber es gibt zudem auch Zäsuren, die erst im Nachhinein deutlicher werden, die verhandelt werden, wo die Menschen während sich ein Ereignis vollzieht schon ahnen, das ist bedeutsam, aber erst in den folgenden Jahren mit klarer Wucht deutlich wird, welche Veränderungen es gab. Die Wahl von Thatcher zum Beispiel. Sofort wissen alle, hier kündigt sich etwas Neues an, ein marktliberaler Kurs. Aber in den folgenden Jahren wird vielen erst bewusst, dass hier tatsächlich so etwas wie eine neoliberale, marktliberale Wende stattgefunden hat, die dann doch sehr, sehr viele Menschen betrifft.
Es gibt eine ganze Reihe von doch bedeutsamen Ereignissen im Jahr 1979, die Sie eben auch anführen. Also unter anderem die Wahl von Margaret Thatcher, dann natürlich die Vertreibung des Schahs aus Persien beziehungsweise die Islamische Revolution im Iran, deren Folgen und auch das, was in den Nachbarländern passiert, in Afghanistan, wo die Sowjetunion einmarschiert, deren Folgen sind ja heute doch noch sehr spürbar. Das war offensichtlich doch eine sehr große Zäsur im Jahr 1979.
Das Jahr 1979 bringt in vielen Ländern ganz harte Erfahrungszäsuren. Und das gilt sicherlich für Länder mit Revolutionen wie Nicaragua oder eben auch Iran. Wer in Iran lebte unter dem Schah, der erlebt nun eine ganz andere Welt mit ganz anderen Regeln in dem Moment, wo hier eine islamische Republik unter Khomeini sich etabliert. Das ist etwas, was tatsächlich eine Zeiteinteilung bringt im Land selbst, aber auch darüber hinaus. Seit 1979, seit dieser Revolution und den damit einhergehenden Wendepunkten in Saudi-Arabien, in Afghanistan, formiert sich nicht nur und radikalisiert sich nicht nur ein Teil des Islams, sondern es gibt weltweit die Wahrnehmung, dass die Muslime gewalttätig seien. Stereotype kommen auf, Ängste kommen auf in den westlichen Teilen der Welt. Und das ist etwas, was in der Tat bis heute von Bedeutung ist.
Ja, und das ist ja auch etwas, was den Rechtspopulisten in die Hände spielt, wo ja gerne der Islam als Feindbild nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland dargestellt wird. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass 1979 eben auch vielleicht zum ersten Mal wieder spürbar wird, dass es in Deutschland eine rechtsextreme Szene gibt.
Ende der 70er Jahre, und da würde ich sagen, darf man nicht scharf von einzelnen Jahren reden, sondern von einer Zeit. Aber Ende der 70er Jahre formiert sich eine radikale Rechte, die gewaltbereit ist. Und das kann man wirklich auch ganz klar empirisch ausmachen, etwa an der Zahl der Toten durch rechtsextreme Anschläge. Die nimmt nämlich in dieser Phase zu. Im Jahr 1980 beispielsweise beim Oktoberfest wird der schwerste terroristischer Anschlag, den es überhaupt in der bundesdeutschen Geschichte bisher gegeben hat. 13 Tote, über 200 zum Teil Schwerverletzte. 1980 formieren diese rechtsextremen Netzwerke, die sich in den Jahren vorher gegründet haben, etwa Anschläge, die tödlich sind, auf Flüchtlingsheime. In Hamburg sterben 2 Vietnamesen an den Folgen eines Brandsatzes. Oder es wird beispielsweise 1980 auch ein jüdischer Verleger, Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin, direkt vor der Haustür erschossen. Und das ist etwas, was uns heute eben auch beim Fall Lüttke in Kassel vielleicht wieder in Erinnerung kommt, dass es diese Welle von rechtsextremen Attentaten in diesem Fall tatsächlich mit zweistelligen Todeszahlen allein in diesem Jahr eben durchaus vorher schon gab.
Ein Kunsthistoriker vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte, der hat mal gesagt, das Bewusstsein für den Mord an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten, das hat eigentlich erst eingesetzt mit der Serie Holocaust, eine US-Serie mit Meryl Streep unter anderem, auch ein Ereignis des Jahres 1979. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, deswegen habe ich die Serie Holocaust auch in meinem Buch thematisiert, denn in der Tat steht sie für einen Einschnitt. Hier gibt es eine ganz, ganz breite emotionale Anteilnahme und eine ganz, ganz neue Neugier, die wirklich einen Perspektivwechsel ausmacht an den Verbrechen des Nationalsozialismus, an den Mord an den europäischen Juden. Wie Umfragen zeigen, aber auch Zehntausende von Anrufen und Zuschriften, die der WDR erhält damals, sind die Deutschen erschüttert. Und die Deutschen haben plötzlich Fragen, und so geht es auch in anderen Ländern, so geht es auch in Österreich, in den Niederlanden und in den USA. Diese Fragen sind grundsätzlicher Art eben. Die Frage, wie konnte so etwas passieren? Und das führt dazu, dass etwa der Philosoph Günther Anders eben auch damals schon in seinem Tagebuch notiert, später wird man die Welt in eine Zeit vor und nach Holocaust einteilen, also nach der Serie. Und tatsächlich kann man das so auch erst einmal stehen lassen, wenn sich auch hier bereits vorher die Auseinandersetzung mit dem Mord an den europäischen Juden schon etwas abgezeichnet hat.
Sie sagen ja, dass 1979 im Grunde genommen unsere Zeit begonnen hat. Bei einigen Dingen hat man tatsächlich den Eindruck, dass sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat seit 1979. Also zum Beispiel, dass wir über das Klima doch sehr aufgeregt sprechen und sehr besorgt, dass wir wieder eine Flüchtlingsdiskussion haben, wie sie 1979 mit den Flüchtlingen aus Vietnam nach Europa kam, dass wir wieder darüber sprechen. Inwiefern lässt sich der Bogen eigentlich doch relativ leicht schlagen über diese 40 Jahre?
Es kommt jeweils in dieser Phase einiges zusammen. Und gerade dieses Zusammenspiel, das spannt den Bogen zur heutigen Zeit. Ich mache es am Beispiel der Klimadiskussion oder des Umweltschutzes deutlich. 1979 gibt es den ersten großen bekannten Atomkraftwerksunfall in Harrisburg nahe Three Mile Islands, was die Ängste vor der Atomkraft deutlich ansteigen lässt. Gleichzeitig haben wir mit der zweiten Ölkrise einen starken Anstieg der Ölkosten, was dazu führt, dass die Annahme aufkommt, dass Öl kein endlos vorhandener Energieträger ist. Und drittens haben wir 1979 die erste Weltklimakonferenz, die damals in Genf feststellt, dass es eine Erderwärmung wohl geben wird, insbesondere durch das Verfeuern von mehr Kohle. Und dieses Zusammenspiel von ganz, ganz unterschiedlichen, unabhängigen, zum Teil zufälligen Ereignissen, das führt dazu, dass über erneuerbare Energien, über Energiesparen mit neuer Intensität nachgedacht wird, was dann auf die heutige Zeit verweist. Und auch bei den Flüchtlingen können wir sehen, dass wir ähnliche Ambivalenzen damals aufkommen sehen können wie heute. Wir haben einerseits so etwas wie eine Willkommenskultur gegenüber den Boat People aus Vietnam. Viele Leute spenden, unterstützen, helfen. Es werden einige 10.000 Boat People in der Bundesrepublik aufgenommen und auch in anderen Ländern. Andererseits eben auch das Aufkommen rechter und rechtspopulistischer Bewegungen.
Wenn aber doch die Parallelen eigentlich so offensichtlich sind, müsste man nicht eigentlich viel mehr lernen aus den ganzen Diskussionen, die wir ja auch schon geführt haben?
In der Tat kann man lernen, dass Ereignisse immer in ihrer Ambivalenz zu sehen sind. Dass ein Moment der Liberalisierung, etwa bei der Aufnahme der Flüchtlinge, gegenteilige Effekte hat. Dass ein Lernen im Umweltschutz, wie sich es Anfang der 80er Jahre abzeichnet, auch mit der Gründung der Grünen 1979 dann in die Parlamente getragen wird, eben gleichzeitig auch gegenteilige Effekte hat. Die Leute haben sparsamere Kühlschränke seit den 80er Jahren, aber gleich mehrere davon und noch eine Gefriertruhe im Keller. Das heißt also, solche Dinge kann man in der Tat lernen und es stärkt auch die Urteilskraft über die Prognose zukünftiger Entwicklungen. Die Leute in früheren Zeiten, die solche Zäsuren erlebten, wissen noch nicht, wie die Zukunft sich entwickelt und wir wissen es auch nicht.
Sie sind 1969 geboren, also 10 Jahre vor dem Jahr, über das Sie schreiben. Gab es denn auch sowas wie einen persönlichen Auslöser dafür, über das Jahr 1979 zu schreiben?
Meine Erinnerungen an das Jahr 1979 sind natürlich gering. Als 9- oder 10-Jähriger kann ich mich natürlich an den sehr kalten Winter etwa erinnern. Aber es gibt eine persönliche Verbindung. Mein Vater ist sehr viel gereist und war auch bei einigen dieser Ereignisse dabei. Und auch als Kind ist es so, dass man natürlich die Entwicklung der Zeit beobachtet. Man erinnert im Nachhinein schon Proteste etwa gegen die Atomkraft, Leute, die in der Friedensbewegung aktiv waren oder ähnliches. Aber natürlich, einen Zäsurcharakter hatte das für mich nicht und hatte es erst einmal nicht für viele Deutsche. Denn das Argument bei 1979 ist ja, dass wir nicht nur von Deutschland her denken, sondern von anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel China. Ein 1/5 der Weltbevölkerung damals erlebt 1979 unter Deng Xiaoping die Öffnung von China, die Liberalisierung des Landes, zumindest in ökonomischer Hinsicht, wenn auch nicht in politischer. Und das sind Einschnitte, die man normalerweise nicht im Blick hat, wenn man allein aus der deutschen Perspektive die Welt von 1989 aussieht.
Der Historiker Frank Bösch in unserer Sommerreihe Wendepunkte über das Jahr 1979. Für die Kathedrale Notre-Dame beginnt nach dem Brand auch eine neue Zeit. Das französische Parlament hat den Weg freigemacht für eine zügige Restaurierung. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, fast auf den Tag genau 3 Monate nach dem verheerenden Großbrand hat die französische Nationalversammlung gestern Abend endgültig die Wiederaufbaupläne gebilligt. Präsident Macron möchte ja, dass Notre-Dame bis zu den Olympischen Spielen 2024 wieder aufgebaut ist. Und auch die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für den Gesetzentwurf, nämlich mit 91-8 Stimmen. Und nochmal Paris. Der Name der umstrittenen Pharmaunternehmerfamilie Seckler soll nicht mehr im Louvre präsent sein. Damit reagiert das Museum auf Proteste. Vor 20 Jahren waren Räume im Louvre nach der Familie benannt worden, nach einer Spende von umgerechnet gut 1,5 Millionen Euro. Gegen diese Würdigung hat eine Gruppe unter Führung der amerikanischen Fotografin Nan Goldin jetzt Anfang Juli protestiert. Der Grund? Seckler stellt das Schmerzmittel Oxycontin her, dessen Wirkstoff aus Opioiden besteht und daher stark abhängig macht. In den USA sind seit 1996 über 200.000 Menschen aufgrund von Schmerzmittelabhängigkeit gestorben. Der dänische VW-Importeur Scandinavisk muss dem chinesischen Künstler Ai Weiwei gut 230.000 Euro Entschädigung zahlen, denn er hat einen Werbespot vor einem Kunstwerk gedreht und nicht um Erlaubnis gefragt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Die Bundesregierung will die Impfpflicht einführen. Mehr dazu in den Nachrichten, in den Informationen am Abend mit Martin Zagatta. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.